In der Pause habe ich gerade noch gedacht, also jetzt ist der Punkt gekommen, wo wir die von euch nicht bemerkte Umstellung machen. Die Abweichung von unserem Programm. Jetzt ist ja tatsächlich, fällt mir jetzt einfach drauf auf, vorgestern die Uhrzeit umgestellt worden. Also wir hätten es nicht besser machen können mit der Wahl des Themas für heute. Und dann merkt man plötzlich auf einmal im Gespräch, in der Pause eben gerade auch das Thema gewesen, wie und also wo das Thema Zeit immer und irgendwie und andauernd auch eine Rolle spielt und zu spielen scheint. Also in vielen, vielen Romanen. Jetzt sind mal nur zwei Beispiele noch, denen ich nicht vorlesen werde, aber die ich einfach mal erwähnen werde. Gestern Abend habe ich im Literaturhaus gelesen. Und zwar war Matthias Enard zu Gast, französischer Autor, der in Barcelona lebt, dort auch ein Restaurant betreibt, mit dem Titel oder Namen Caracalla, in dem ein Syrer phönizisch kocht. Ja, und dessen neues Buch mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet worden ist, im letzten Jahr, 2015, das Kompass heißt. Und da geht es um einen Musikwissenschaftler, der eine fatale Diagnose bekommt und sich in einer Nacht an quasi 1001 Nächte eine Nacht erinnert, nämlich indem er sich an die Liebe seines Lebens, eine Sarah erinnert, die, wie er im Orient geforscht hat, sozusagen, oder erlebt. Also da geht es auch sehr um Zeit, also eine Nacht und ein ganzes Leben wird erinnert, ähnlich wie bei Walter Kauer. Und dieses Buch ist so aufgeteilt, dass die Kapitelüberschriften immer bestimmte Uhrzeiten sind. Also was weiß ich, 2.50 Uhr in der Nacht, 3.45 Uhr und dazwischen liegen dann 100 Seiten Erinnerung oder sowas in der Art. Also das nur mal so als Beispiel für eine Strukturierung auch wieder. Und ich war am Wochenende in Berlin und habe dann mir auf der Rückfahrt eine Zeitung gekauft, Süddeutsche Zeitung, Samstag, Sonntag, 29. 30. Oktober. Christoph Ranzmeier hat einen neuen Roman geschrieben, der folgenden Titel trägt, Cox oder der Lauf der Zeit. Mit so einem Bild hier kann man vielleicht ein bisschen sehen, das ist so eine sehr eigenwillige Uhr abgebildet hier. Die Uhr aus Worten ist das Ganze überschrieben. Wie misst man die fließende Zeit, ist das Bild unterschrieben. Eine Wasseruhr in Gestalt eines Elefanten konstruiert im 13. Jahrhundert und so. Und in diesem Roman, ich habe ihn natürlich noch nicht gelesen, ist ja gerade raus, aber der Thomas Steinfeld beschreibt dieses Buch und so, da geht es um einen Englischen, den hat es auch tatsächlich historisch gegeben, ist aber nicht genau die Figur, es geht, einen Uhrmacher, der nach China fährt, um einem Kaiser oder einem Fürsten eine Uhr zu bauen. Der hieß in Wirklichkeit James Cook und hier im Roman heißt er, glaube ich, wo heißt der hier im Roman? Anders, Alistair Cox. Den hat es also fast wirklich gegeben und so. Und dessen, vielleicht kann ich da nur einen kleinen Abschnitt kurz mal vorlesen. Meister Cox und seine Gefährten bekommen den Auftrag, eine Uhr zu bauen, eine geschlossene Form zu produzieren, die alle anderen geschlossenen Formen und mit ihnen das darin enthaltene zufällige und willkürliche in sich birgt und aufhebt. Er soll eine zeitlose Uhr bauen. Interessanter Gedanke. Und das alles jetzt quasi so mit der Zeitumstellung noch den Tag dann danach, am Sonntag, drei Dinge einfach willkürlich jetzt rausgesucht. Es ist immer und überall irgendwie Thema, offensichtlich. Also das nur mal so zum als Feststellen.
Ja, Nils hat es ja am Anfang schon gesagt, die Zeit verläuft nicht nur, sie lässt sich messen physikalisch, aber vor allem lässt sie sich empfinden und zwar ganz unterschiedlich. Also es können einem Sekunden wie eine Ewigkeit vorkommen, aber auch wenn man Langeweile hat, scheint die Zeit sich unendlich zu dehnen und sie vergeht einfach nicht. Für Romanautoren ist es ganz wichtig, wie sie die Zeit gestalten in ihren Texten. Und wer ein bisschen Literaturwissenschaft mal genossen hat, der weiß, dass die Erzähltheorie zwischen der erzählten Zeit und der Erzählzeit unterscheidet. Also die erzählte Zeit ist die das Zeitmaß der Handlung, die erzählt wird, und die Erzählzeit ist die Zeit, die man im Grunde braucht, um das zu lesen. Und die können sehr weit auseinanderklaffen. Und ein wunderbarer Roman dazu ist Thomas Mann, Der Zauberberg. Darin geht es um Zeit eigentlich, um die unterschiedliche Wahrnehmung der Zeit. Und daraus werden wir ein Kapitel lesen, mit verteilten Stimmen, Nils und ich. Und für diejenigen, die den Roman nicht kennen, hier eine ganz kleine Einführung, worum es daran geht. Thomas Manns Opus Magnum, Der Zauberberg, ist nicht nur ein Bildungsroman oder dessen Karikatur, sondern vor allem auch ein Roman über die Zeit. Deren 7 Jahre erzählter Zeit, in gebotener Kürze von nicht bloß 7 Sekunden, aber auch nicht 7 Minuten, hier zusammengefasst. Im Spätsommer 1907 reist Hans Castorp, frisch dekoriert mit einem Ingenieursdiplom vom Flachländischen, nämlich aus Lübeck, nach Davos in das Lungenheilsanatorium Berghof, um seinen dort an Tuberkulose erkrankten Vetter Joachim Ziemsen zu besuchen und sich von den Strapazen des Studiums zu erholen. Castorps Besuch war auf 7 Tage geplant. Doch zu Hans' Zufriedenheit entdeckt der Chefarzt des Sanatoriums, Hofrat Behrens, auch auf seiner Lunge einen Schatten, der einen längeren Sanatoriumsaufenthalt rechtfertigt. Aus den 7 anberaumten Wochen werden allerdings 7 Jahre. Während derer bildet sich Castorp an seinen Mitpatienten, vor allem an seinen beiden Mentoren, dem humanistischen Aufklärer Ludovico Settembrini und dem jesuitischen Kommunist Naphta. Beide werben um das Sorgenkind des Lebens, als dass sie ihn sehen, und ziehen es in ihren wechselseitigen Bann. Überdies verliebt sich Castorp, wenn man es in solchen Zeitläufen so sagen darf, unsterblich, in die russische Mitpatientin Klavdia Schuschar und hat mit ihr ein einmaliges Liebeserlebnis an einem, wie sollte es anders sein, wieder Zitat, eigentlich nicht vorhandenen Schalltag, nämlich dem 29. Februar 1908. Nach dem Tod seines Vetters Joachim und der Abreise Klavdias geht Castorp der Welt gänzlich verloren, vergisst die Zeit, bis er im August 1914, ich habe hier 2014 geschrieben, weiß auch nicht warum. Ja, so ist das mit der Zeit. Ne? Nach 7 Jahren also an die Front gerufen wird, wo sich seine Spur verliert. Thomas Manns Roman erzählt Castorps und der Bewohnerin des Berghofs Geschichte in 7 Kapiteln, deren erste 6 7 Monate dauern und das 7. gut 6 Jahre. Also man sieht, die erzählte Zeit verlängert sich und die Erzählzeit wird immer kürzer. Die erzählte Zeit und die Erzählzeit laufen also im Roman gleichsam reziprok, geradezu logarithmisch. Erstere verlängert sich, letztere verkürzt sich, wie die Zeitwahrnehmung des Protagonisten. Am Beginn des 7. Kapitels fügt man dazu eine Art philosophische Eloge über die Zeit ein, die wir euch hier jetzt lesen. Das Kapitel heißt Strandspaziergang und ist das erste in dem Großkapitel, in dem 7. und letzten Großkapitel. Kann man die Zeit erzählen? Diese selbst als solche, an und für sich? Wahrhaftig nein, das wäre ein närrisches Unterfangen. Eine Erzählung, die ginge, die Zeit verfloss, sie verrann, es strömte die Zeit und so immer fort, das könnte gesunden Sinnes wohl niemand eine Erzählung nennen. Es wäre, als wollte man hirnverbrannterweise eine Stunde lang ein und denselben Ton oder Akkord aushalten und das für Musik ausgeben. Denn die Erzählung gleicht der Musik darin, dass sie die Zeit erfüllt, sie anständig ausfüllt, sie einteilt und macht, dass etwas daran und etwas los damit ist. Um mit der wehmütigen Pietät, die man Aussprüchen Verstorbener widmet, Gelegenheitsworte des seligen Joachim anzuführen, längst verklungene Worte, Wir wissen nicht, ob sich der Leser noch ganz im Klaren darüber ist, wie lange verklungen. Die Zeit ist das Element der Erzählung, wie sie das Element des Lebens ist, unlösbar damit verbunden, wie mit den Körpern im Raum. Sie ist auch das Element der Musik, als welche die Zeit misst und gliedert, sie kurzweilig und kostbar auf einmal macht, Verwandterin, wie gesagt, der Erzählung, die ebenfalls, und anders als das auf einmal leuchtend gegenwärtige und nur als Körper an die Zeit gebundene Werk der bildenden Kunst, nur als ein Nacheinander, nicht anders denn als ein ablaufendes, sich zu geben weiß und selbst, wenn sie versuchen sollte, in jedem Augenblick ganz da zu sein, der Zeit zu ihrer Erscheinung bedarf. Das liegt auf der flachen Hand, dass aber hier ein Unterschied waltet, liegt ebenso offen. Das Zeitelement der Musik ist nur eines, ein Ausschnitt menschlicher Erdenzeit, in den sie sich ergießt, um ihn unsagbar zu adeln und zu erhöhen. Die Erzählung dagegen hat zweierlei Zeit. Ihre eigene, erstens, die musikalisch-reale, die ihren Ablauf, ihre Erscheinung bedingt, zweitens aber die ihres Inhalts, die perspektivisch ist, und zwar in so verschiedenem Maße, dass die imaginäre Zeit der Erzählung fast, ja völlig mit ihrer musikalischen zusammenfallen, sich aber auch sternenweit von ihr entfernen kann. Ein Musikstück des Namens 5-Minuten-Walzer dauert 5 Minuten. Hierin und in nichts anderem besteht sein Verhältnis zur Zeit. Eine Erzählung aber, deren inhaltliche Zeitspanne 5 Minuten betrüge, könnte ihrerseits, vermöge außerordentlicher Gewissenhaftigkeit in der Erfüllung dieser 5 Minuten, das 1000-fache dauern und dabei sehr kurzweilig sein, obwohl sie im Verhältnis zu ihrer imaginären Zeit sehr langweilig wäre. Andererseits ist möglich, dass die inhaltliche Zeit der Erzählung, deren eigene Dauer verkürzungsweise ins Ungemessene übersteigt, wir sagen verkürzungsweise, um auf ein illusionäres oder ganz deutlich zu sprechen, ein krankhaftes Element hinzudeuten, das hier offenbar einschlägig ist. Sofern nämlich dieses Falls die Erzählung sich eines hermetischen Zaubers und einer zeitlichen Überperspektive bedient, die an gewisse anormale und deutlich ins Übersinnliche weisende Fälle der wirklichen Erfahrung erinnern.
Man besitzt Aufzeichnungen von Opiumrauchern, die bekunden, dass der Betäubte während der kurzen Zeit seiner Entrückung Träume durchlebte, deren zeitlicher Umfang sich auf 10, auf 30 und selbst auf 60 Jahre belief und sogar die Grenze aller menschlichen Zeiterfahrungsmöglichkeit zurückließ. Träume also, deren imaginärer Zeitraum ihre eigene Dauer um ein gewaltiges überstieg und in denen eine unglaubliche Verkürzung des Zeiterlebnisses herrschte, die Vorstellungen sich mit solcher Geschwindigkeit drängten, als wäre, wie ein Haschischesser sich ausdrückt, aus dem Hirn des Berauschten etwas hinweggenommen gewesen, wie die Feder einer verdorbenen Uhr. Ähnlich also wie diese Last der Träume vermag die Erzählung mit der Zeit zu Werke zu gehen. Ähnlich vermag sie sie zu behandeln. Da sie sie aber behandeln kann, so ist klar, dass die Zeit, die das Element der Erzählung ist, auch zu ihrem Gegenstande werden kann. Und wenn es zu viel gesagt würde, man könne die Zeit erzählen, so ist doch von der Zeit erzählen zu wollen, offenbar kein ganz so absurdes Beginnen, wie es uns anfangs scheinen wollte, sodass denn also dem Namen des Zeitromans ein eigentümlich träumerischer Doppelsinn zukommen könnte. Tatsächlich haben wir die Frage, ob man die Zeit erzählen könne, nur aufgeworfen, um zu gestehen, dass wir mit laufender Geschichte wirklich dergleichen vorhaben. Und wenn wir die weitere Frage streiften, ob die um uns Versammelten sich noch ganz im Klaren darüber seien, wie lange es gegenwärtig her ist, dass der unterdessen verstorbene, herliegende Joachim jene Bemerkung über Musik und Zeit ins Gespräch flocht, die übrigens von einer gewissen alchemistischen Steigerung seines Wesens zeugt, da solche Bemerkungen eigentlich nicht in seiner braven Natur lagen, So wären wir weniger zu und gewesen zu hören, dass man sich wirklich im Augenblick nicht mehr so recht im Klaren darüber sei. Wenig erzürnt, ja zufrieden, aus dem einfachen Grunde, weil die allgemeine Teilnahme an dem Erleben unseres Helden natürlich in unserem Interesse liegt und weil dieser, Hans Castorp, im beregten Punkte durchaus nicht ganz fest war, und zwar schon längst nicht mehr. Das gehört zu unserem Roman, einem Zeitroman, so und auch wieder so genommen. Wie lange Joachim eigentlich hier oben mit ihm gelebt, bis zu seiner wilden Abreise oder im Ganzen genommen, wann kalendermäßig diese erste trotzige Abreise stattgefunden, wie lange er weg gewesen, wann wieder eingetroffen und wie lange Hans Castorp selber schon hier gewesen, als er wieder eingetroffen und dann aus der Zeit gegangen war, wie lange, um Joachim beiseite zu lassen, Frau Chauchat ungegenwärtig gewesen, seit wann, etwa der Jahreszahl nach, sie wieder da war, denn sie war wieder da, und wie viel Erdenzeit Hans Castorp und Berghof damals verbracht gehabt hatte, als sie zurückgekehrt war. Bei all diesen Fragen gesetzt, man hätte sie ihm vorgelegt, was aber niemand tat, auch er selber nicht, denn er scheute sich wohl, sie sich vorzulegen, hätte Hans Castorp mit den Fingerspitzen an seiner Stirn getrommelt und entschieden nicht recht Bescheid gewusst. Eine Erscheinung nicht weniger beunruhigend als jene vorübergehende Unfähigkeit, die ihn am ersten Abend seines Hierseins befallen hatte, nämlich Herrn Settimbrini sein eigenes Alter anzugeben. Ja, eine Verschlimmerung dieses Unvermögens, denn er wusste nun allen Ernstes und dauernd nicht mehr, wie alt er sei.
Das mag abenteuerlich klingen, ist aber so weit entfernt, unerhört oder unwahrscheinlich zu sein, dass es vielmehr unter bestimmten Bedingungen jederzeit jedem von uns begegnen kann. Nichts würde uns, solche Bedingungen vorausgesetzt, vor dem Versinken in tiefste Unwissenheit über den Zeitverlauf und also über unser Alter bewahren. Die Erscheinung ist möglich Kraft des Fehlens jedes Zeitorgans in unserem Innern, Kraft also unserer absoluten Unfähigkeit, den Ablauf der Zeit von uns aus und ohne äußeren Anhalt auch nur mit annähernder Zuverlässigkeit zu bestimmen. Bergleute, verschüttet, abgeschnitten von jeder Beobachtung des Wechsels von Tag und Nacht, veranschlagten bei ihrer glücklichen Errettung die Zeit, die sie im Dunkeln zwischen Hoffnung und Verzweiflung zugebracht hatten, auf 3 Tage. Es waren deren 10 gewesen. Man sollte meinen, dass in ihrer höchst beklommenen Lage die Zeit ihnen hätte lang werden müssen. Sie war ihnen auf weniger als ein Drittel ihres objektiven Umfanges zusammengeschrumpft. Es scheint demnach, dass unter verwirrenden Bedingungen die menschliche Hilflosigkeit eher geneigt ist, die Zeit in starker Verkürzung zu erleben, als sie zu überschätzen. Niemand bestreitet nun freilich, dass Hans Castorp, wenn er gewollt hätte, ohne wirkliche Schwierigkeit aus dem Ungewissen sich rechnerisch hätte ins Klare setzen können, ebenso wie dass der Leser mit leichter Mühe zu tun vermöchte, falls das Verschwommene und Versponnene seinem gesunden Sinn widerstehen sollte. Was Hans Castorp betraf, so war ihm vielleicht nicht gerade besonders wohl darin, allein irgendwelche Anstrengungen, sich der Verschwommenheit und Versponnenheit zu entringen und sich klarzumachen, wie alt er hier schon geworden sei, ließ er sich's auch nicht kosten. Und die Scheu, die ihn daran hinderte, war eine Scheu seines Gewissens, obgleich es doch offenbar die schlimmste Gewissenlosigkeit ist, der Zeit nicht zu achten.
Wir wissen nicht, ob man es ihm zugute halten soll, dass die Umstände seinen Mangel an gutem Willen, wenn man nicht geradezu von seinem bösen Willen reden will, so sehr zustatten kamen. Als Frau Chauchat wiedergekehrt war, anders als Hans Castorp es sich hätte träumen lassen, aber davon an seinem Orte, hatte wieder einmal Adventszeit geherrscht und der kürzeste Tag, Winteranfang also, astronomisch gesprochen, in naher Aussicht gestanden. In Wirklichkeit aber, von theoretischer Anordnung abgesehen in Hinsicht auf Schnee und Frost, hatte man damals Gott weiß wie lange schon wieder Winter gehabt. Ja, dieser war alle Zeit nur ganz vorübergehend unterbrochen gewesen von brennenden Sommertagen mit einer Himmelsbläue von so übertriebener Tiefe, dass sie ins Schwärzliche spielte. Von Sommertagen also, wie sie übrigens auch in den Winter fielen, wenn man den Schnee beiseite ließ, der übrigens auch in jedem Sommermonat fiel. Wie oft hatte Hans Castorp mit dem seligen Joachim über diese große Konfusion gequatscht, welche die Jahreszeiten vermengte, sie durcheinander warf, das Jahr seiner Gliederung beraubte und es dadurch auf eine langweilige Weise kurzweilig oder auf eine kurzweilige Weise langweilig machte, sodass von Zeit seiner frühen und mit Ekel getanen Äußerung Joachims zufolge überhaupt nicht die Rede sein konnte. Was eigentlich vermengt und vermischt wurde bei dieser großen Konfusion, das waren die Gefühlsbegriffe oder die Bewusstseinslagen des Noch und des Schon wieder. Eines der verwirrendsten, vertracktesten und verhextesten Erlebnisse überhaupt. Und mein Erlebnis dabei, dass zu Kosten Hans Castorp gleich an seinem ersten Tage hier oben eine unmoralische Neigung verspürt hatte. Nämlich bei den 5 übergewaltigen Mahlzeiten im lustig schablonierten Speisesaal, wo dem ein erster Schwindel dieser Art, vergleichsweise unschuldig noch, ihn angewandelt hatte. Seitdem hatte dieser Sinnen- und Geistestrug weit größeren Maßstab angenommen. Die Zeit sei ihr subjektives Erlebnis auch abgeschwächt oder aufgehoben, hat sachliche Wirklichkeit, sofern sie tätig ist, sofern sie zeitigt. Es ist eine Frage für Berufsdenker und nur aus jugendlicher Anmaßung hatte also Hans Castorp sich einmal damit eingelassen, ob die hermeneutische Konserve auf ihrem Wandbord außerhalb der Zeit ist. Aber wir wissen, dass auch am Siebenschläfer die Zeit ihr Werk tut. Ein Arzt beglaubigt den Fall eines 12-jährigen Mädchens, das eines Tages in Schlaf verfiel und 13 Jahre darin verharrte, wobei sie aber kein 12-jähriges Mädchen blieb, sondern unterdessen zum reifen Weibe erblühte. Wie könnte es anders sein? Der Tote ist tot und hat das Zeitliche gesegnet. Er hat viel Zeit, das heißt, er hat gar keine persönlich genommen. Das hindert nicht, dass ihm noch Nägel und Haare wachsen und das alles in allem, aber wir wollen die burschikose Lebensart nicht wiederholen, die Hans Castorp einmal in diesem Zusammenhange gebraucht und an der Joachim damals flachländischen Anstoß genommen hatte. Auch Castorp wuchsen Haare und Nägel. Sie wuchsen schnell, wie es schien. Er saß so oft in dem weißen Mantel gehüllt auf seinem Operationsstuhl beim Coiffeur in der Hauptstraße vom Dorf und ließ sich das Haar schneiden, weil an den Ohren sich wieder Fransen gebildet hatten. Er saß eigentlich immer dort. Oder vielmehr, wenn er saß und mit dem schmeichelnd gewandten Angestellten plauderte, der sein Werk an ihm tat, nachdem die Zeit das ihre getan. Oder wenn er an seiner Balkontür stand und sich mit Scherchen und Pfeile, seinem schönen Samtnecessaire entnommen, die Nägel kürzte, flog plötzlich mit einer Art von Schrecken, dem neugieriges Ergötzen beigemischt war, jener Schwindel ihn an. Ein Schwindel in des Wortes schwankender Doppelbedeutung von Taumel und Betrug. Das Wirbelige nicht mehr unterscheiden von Noch und Wieder, deren Vermischung und Verwischung das Zeitlose immer und ewig ergibt.
Wir haben oft versichert, dass wir ihn nicht besser, aber auch nicht schlechter zu machen wünschen, als er war. Und so wollen wir nicht verschweigen, dass er sein tadelnswertes Gefallen an solchen mystischen Anfechtungen, die er wohl gar bewusst und geflissentlich hervorrief, oft doch auch durch gegenteilige Bemühungen zu sühnen suchte. Er konnte sitzen, seine Uhr in der Hand, eine flache, glatt goldene Taschenuhr, deren Deckel mit dem gravierten Monogramm er hatte springen lassen, und niederblicken auf ihre mit schwarzen und roten arabischen Ziffern doppelt rundum besetzte Porzellankreisfläche, auf der die beiden zierlich prachtvoll verschnörkelten Goldzeiger auseinanderwiesen und der dünne Sekundenzeiger den geschäftig pickenden Gang um seine besondere kleine Sphäre tat. Hans Castorf hielt ihn im Auge, um einige Minuten zu hemmen und zu dehnen, die Zeit am Schwanze zu halten. Das Weiserchen trippelte seines Weges, ohne der Ziffern zu achten, die es erreichte, berührte, überschritt, zurückließ, weit zurückließ, wieder anging und wieder erreichte. Es war fühllos gegen Ziele, Abschnitte, Markierungen. Es hätte auf 60 einen Augenblick anhalten oder wenigstens sonst ein winziges Zeichen geben sollen, dass hier etwas vollendet sei. Doch an der Art, wie es sie rasch, nicht anders als jedes andere unbezifferte Strichelchen überschritt, erkannte man, dass ihm die ganze Bezifferung und Gliederung seines Weges nur unterlegt war und dass es eben nur ging. So barg denn Hans Castorp sein Glashüttenerzeugnis wieder in der Westentasche und überließ die Zeit sich selbst. Wie sollen wir flachländischer Ehrbarkeit die Veränderung fasslich machen, die in dem inneren Haushalt des jungen Abenteurers sich vollzogen? Es wuchs der Maßstab der schwindligen Identitäten. War es bei einiger Nachgiebigkeit nicht leicht, ein Jetzt gegen eines von gestern, von vor- und vorvorgestern abzusetzen, das ihm geglichen hatte wie ein Ei dem anderen, so war ein Jetzt auch schon geneigt und fähig, seine Gegenwart mit seiner solchen zu verwechseln, die vor einem Monat, einem Jahre obgewaltet hatte und mit ihr zum Immer zu verschwimmen. Sofern jedoch die sittlichen Bewusstseinseinfälle des Noch und Wieder und Künftig gesondert blieben, schlich eine Versuchung sich ein, Beziehungsnamen, mit denen das Heute sich Vergangenheit und Zukunft bestimmt vom Leibe hält, das Gestern, das Morgen nach ihrem Sinne zu erweitern und sie auf größere Verhältnisse anzuwenden. Unschwer wären Wesen denkbar, vielleicht auf kleineren Planeten, die eine Miniaturzeit bewirtschafteten und für deren kurzes Leben das flinke Getrippel unseres Sekundenzeigers die zähe Wegsparsamkeit des Stundenmessers hatte. Aber auch solche sind vorzustellen, mit deren Raum sich eine Zeit von gewaltigem Gange verbände, sodass die Abstandsbegriffe des Eben noch und über ein Kleines, des Gestern und Morgen in ihrem Erlebnis ungeheuer erweiterte Bedeutung gewinnen. Das wäre, sagen wir, nicht nur möglich, es wäre im Geiste eines duldsamen Relativismus beurteilt und nach dem Satze ländlich-sittlich auch als legitim gesund und achtbar anzusprechen. Was aber soll man von einem Erdensohne denken, des Alters obendrein für den einen Tag, einen Wochenrund, einen Monat, ein Semester noch solche wichtige Rolle spielen sollten? Im Leben so viele Veränderungen und Fortschritte mit sich bringen, der eines Tages die lästerliche Gewohnheit annimmt oder doch zuweilen der Lust nachgibt, statt vor einem Jahre gestern und morgen für übers Jahr zu sagen. Hier ist unzweifelhaft das Urteil Verirrung und Verwirrung und damit höchste Besorgnis am Platze.
Es gibt auf Erden eine Lebenslage, gibt landschaftliche Umstände, wenn man von Landschaft sprechen darf, in dem von uns vorschwebenden Falle, unter denen eine solche Verwirrung und Verwischung der zeitlich-räumlichen Distanzen bis zur schwindeligen Einerleiheit gewissermaßen von Natur und Rechtes wegen statt hat, sodass denn ein Untertauchen in ihrem Zauber für Ferienstunden allenfalls als statthaft gelten möge. Wir meinen den Spaziergang am Meeresstrande, ein Sich-Befinden, dessen Hans Castorp nie ohne größte Zuneigung gedachte. Wir vertrauen, dass auch Erfahrung und Erinnerung des Lesers uns nicht im Stiche lassen werden, wenn wir auf diese wundersame Verlorenheit Bezug nehmen. Du gehst und gehst. Du wirst von solchem Gange niemals zu rechter Zeit nach Hause zurückkehren, denn du bist der Zeit und sie ist dir abhanden gekommen. O Meer, wir sitzen erzählend fern von dir. Wir wenden dir unsere Gedanken, unsere Liebe zu. Ausdrücklich und laut, anrufungsweise sollst du in unserer Erzählung gegenwärtig sein, wie du es im Stillen immer warst und bist und sein wirst. Sausende Öde, blass-hellgrau überspannt, voll herber Feuchte, von der ein Salzgeschmack auf unseren Lippen haftet. Wir gehen auf leicht federndem, mit Tang und kleinen Muscheln gestreutem Grunde, die Ohren eingehüllt vom Wind, von diesem großen, weiten und milden Winde, der frei und ungehemmt und ohne Tücke den Raum durchfährt und eine sanfte Betäubung in unserem Kopfe erzeugt. Wir wandern und sehen die Schaumzungen der vorgetriebenen und wieder rückwärts wallenden See nach unseren Füßen lecken. Die Brandung siedet, helldumpf aufprallend rauscht Welle auf Welle seidig auf den flachen Strand, so dort wie hier und an den Bänken draußen. Und dieses wirre und allgemeine sanft brausende Getöse sperrt unser Ohr für jede Stimme der Welt. Tiefes Genügen, wissentlich vergessen. Schließen wir doch die Augen, geborgen von Ewigkeit. Nein, sieh, dort in der schaumig-graugrünen Weite, die sich in ungeheuren Verkürzungen zum Horizont verliert, dort steht ein Segel. Dort. Was ist das für ein Dort? Wie weit? Wie nah? Das weißt du nicht. Auf schwindelige Weise entzieht es sich deinem Urteil. Um zu sagen, wie weit dieses Schiff vom Ufer entfernt ist, müsstest du wissen, wie groß es an sich selber als Körper ist. Klein und nahe oder groß und fern? In Unwissenheit bricht sich dein Blick, denn aus dir selber sagt kein Organ und kein Sinn dir über den Raum Bescheid. Wir gehen, gehen. Wie lange schon? Wie weit? Das steht dahin. Nichts ändert sich bei unserem Schritt. Dort ist wie hier, vorhin wie jetzt und dann. In ungemessener Monotonie des Raumes ertrinkt die Zeit. Bewegung von Punkt zu Punkt ist keine Bewegung mehr, wenn einerlei regiert. Und wo Bewegung nicht mehr Bewegung ist, ist keine Zeit.
Die Lehrer des Mittelalters wollten wissen, die Zeit sei eine Illusion, ihr Ablauf in Ursächlichkeit und Folge nur das Ergebnis einer Vorrichtung unserer Sinne und das wahre Sein der Dinge ein stehendes Jetzt. War er am Meere spaziert, der Doktor, der diesen Gedanken zuerst empfing, die schwache Bitternis der Ewigkeit auf seinen Lippen? Wir wiederholen jedenfalls, dass es Ferienlizenzen sind, von denen wir da sprechen, Fantasien der Lebensmuse, von denen der sittliche Geist so rasch gesättigt ist, wie ein rüstiger Mann von Ruhen in warmem Sand. An den menschlichen Erkenntnismitteln und Formen Kritik zu üben, ihre reine Gültigkeit fraglich zu machen, wäre absurd, ehrlos, widersacherisch, wenn je ein anderer Sinn damit verbunden wäre, als derjenige der Vernunft Grenzen anzuweisen, die sie nicht überschreitet, ohne sich der Vernachlässigung ihrer eigentlichen Aufgaben schuldig zu machen. Wir können einem Manne wie Herrn Settembrini nur dankbar sein, wenn er dem jungen Menschen, dessen Schicksal uns beschäftigt und den er bei Gelegenheit sehr fein als ein Sorgenkind des Lebens angesprochen hatte, die Metaphysik mit pädagogischer Entschiedenheit als das Böse kennzeichnete Und wir ehren das Andenken eines uns lieben Verstorbenen am besten, indem wir aussprechen, dass Sinn, Zweck und Ziel des kritischen Prinzips nur eines sein kann und darf. Der Pflichtgedanke, der Lebensbefehl. Ja, indem gesetzgeberische Weisheit die Grenzen der Vernunft kritisch absteckte, hat sie an eben diesen Grenzen die Fahne des Lebens aufgepflanzt und es als die soldatische Schuldigkeit des Menschen proklamiert, unter ihr Dienst zu tun. Soll man es dem jungen Hans Castorp aufs Entschuldigungskonto setzen und annehmen, es habe ihn in seiner lästerlichen Zeitwirtschaft, seinem schlimmen Getändel mit der Ewigkeit bestärkt, das, was ein melancholischer Schwadroneur seines militärischen Vetters Biereifer genannt, letalen Ausgang genommen hatte.
Und dann ist es mit den Worten des diesjährigen Literaturnobelpreisträgers Bob Dylan zu sagen, Time is an ocean, but it ends on the shore. Dankeschön.
Dirk Meyer. Nils Aulicke.
Danken, dass wir hier sein dürfen, in diesem neuen Ort seit anderthalb Jahren, in dem wir es eben gemerkt haben, doch viel an Kunst und Kultur zusammenkommt, so wie Kavi sich das mal erhofft hat. Und das jetzt eben so ein bisschen hin und her war, das nehmen wir dann auch gerne mal in Kauf. Hoffen wir Klippo nicht, sondern Fingers crossed, ne? Dass es auch so weitergeht. Danke, dass wir hier sein dürfen, immer wieder. Wir haben am 13.12. unsere nächste Lesung. Würden uns freuen, wenn ihr jetzt vielleicht noch Lust habt auf ein kleines Gespräch mit uns, so zwischen Tür und Angel oder so. Wir haben Zeit. Dankeschön.